Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Checkpoint Krypto. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst, im Rahmen der Checkpoint-Reihen begrüßen wir hier immer Expertinnen und Experten, mit denen wir richtig tief einsteigen in verschiedene Branchen. Wir machen das Ganze schon für Deep Tech und für AI und für Fintech und auch für Construction Tech. Und unter anderem machen wir es natürlich auch für Krypto und die treuen Hörerinnen und Hörer von euch, also die Langjährigen, kennen das ganze Format unter einem anderen Namen, nämlich unter To Infinity and Beyond. Und dementsprechend sind heute bei uns zu Gast Daniel Höpfner von B10 und Kerstin K. Eismann von HV Capital. Und wir sprechen hier immer in loser, rotierender Konstellation eben über die wichtigsten News, über die wichtigsten Trends der letzten Wochen. Und so auch heute. Wir haben tolle Themen, finde ich, hier und da ein bisschen technisch, aber so ist es halt, wenn man mit Expertinnen und Experten spricht. Zeitgleich ist es, glaube ich, eins der Formate, wo man am meisten lernt und richtig tief eintaucht in verschiedene Branchen. Und apropos eintauchen, wenn euch das gefällt, ihr könnt diesen Kanal übrigens separat abonnieren, also den Checkpoint-Kanal. Wir haben ja im Rahmen des Podcast-Relaunches alle Formate umbenannt und haben dann eben auch mehrere separate Kanäle ins Leben gerufen. Das heißt, das gibt euch die Möglichkeit, falls euch nur bestimmte Teile von uns interessieren, diese separat zu abonnieren. Ist ein toller Service, glaube ich, lohnt sich sehr für euch, falls ihr von der Vielzahl unserer Podcasts in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen erschlagen wurdet. Schaut euch das mal an, wenn ihr bei Spotify Startup Insider eingebt, findet ihr die separaten Kanäle. Das gleiche gilt für unsere Plattform www.startupinsider.de und dann auf den Podcast-Bereich draufgehen. Das, wie gesagt, als kurze Einleitung zum Thema von heute. Jetzt, wie gesagt, Checkpoint Krypto mit Daniel Höpfner und Kerstin K. Eismann. Viel Spaß!
Checkpoint Krypto.
Okay, Daniel, hallo ihr beiden.
Ja, grüß dich. Hallo zusammen.
Hallo. Schon wieder ein Monat rum, ne? Wahnsinn. Und viel passiert. Heute wird es ein bisschen theoretisch, zumindest am Anfang ein bisschen, aber ich glaube, die ganz große News kann man nicht mehr sagen, aber wir haben zumindest einen unserer Hauptdarsteller des letzten Jahres, da gab es ein kleines Update, ne?
Ja. Genau. Also unser Lieblings virtuelle Gast ist jetzt leider im Gefängnis. Das ist jetzt sozusagen, steht jetzt fest, irgendwie Sam Bankman-Fried geht für 25 Jahre, was ja auch mal eine Ansage ist, ins Gefängnis. Mhm.
Ist aber nicht die Maximalstrafe, die gefordert wurde, ne? Also immerhin, ja.
Nee, ich glaube, die Amerikaner sind ja bei sowas dann auch sehr kreativ, weil die dann irgendwie so dreimal lebenslänglich plus 75 Jahre machen, ne? Wo dann sagst du, ja. Ja. Vielleicht geht das aber auch nicht. Nee, es ist, glaube ich, nicht die Maximalstrafe. Ich bin auch ernsthaft wirklich hin und her gerissen. Ja, also ob finde ich das jetzt richtig von der Höhe her, also dass er ins Gefängnis muss, keine Frage. Mhm. Aber das ist natürlich auch schon ein Strafmaß, das hast du halt auch eben bei schwerster Körperverletzung und sonstigen Sachen. Ne? Mhm. Und es sieht ja jetzt auch gerade so aus, ich will mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber dass sozusagen fast alle Gelder irgendwann jetzt auch wieder recovered werden. Ne? Also dass auch. Und deshalb ist das, also der muss ins Gefängnis, ob 25 Jahre jetzt irgendwie angemessen sind oder ob das vielleicht ein bisschen viel ist, weiß ich nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass er 25 Jahre drin bleibt. Die Amerikaner haben ja auch schon sowas irgendwie mit guter Führung und sonstigen Sachen. Und wenn der mal ganz lieb ist und ich meine, das ist halt wie so ein Film, ne, dass er dann irgendwie den anderen Gefängnisinsassen zu irgendwelchen guten Anlagetipps verhilft. Und die werden
Financial Education
im amerikanischen
Garten. Genau, die werden dann alle ganz, ganz clevere Krypto-Dudes, die da rauskommen und dann wird er irgendwie überschüttet, wenn er in 25 Jahren spätestens da rauskommt, genau.
Das wäre spannend. Ja, so eine ganze Academy, genau. Mainstream Adoption, dann endlich, wenn Sam wieder rausgeht aus dem Gefängnis und der hat ja dann auch Zeit, sich so neue Konzepte zu überlegen. Und er kann wahrscheinlich sein ganzes Leben verfilmen. Da kann er dann nochmal als Middle-aged Man kann er dann nochmal richtig mit Hollywood eine große Sache machen.
Ich glaube, die Haare von ihm in Grau wären auch ganz cool, ne? Also das kann man sich schon ganz, ganz cool vorstellen, diese Lockenpracht in Grau. Ja? Ja. Der wird schon ein cooler Professor. Und wer nimmt jetzt die Rolle von ihm ein? Also wer ist der Nächste, auf den man sich konzentrieren kann? Gibt es da noch so einen Schurken? Oder eigentlich gibt es gerade nicht viel News in der Richtung, ne?
Naja, also es gibt ja noch ein paar Leute, die halt so gerade gucken, ob sie irgendwie vor einen Richter dürfen müssen und dann ins Gefängnis, ne? Also wir hatten jetzt gerade Terra Luna. Wie heißt der Herr nochmal?
Dokwon, also da, der steht jetzt ja auch gerade so ein bisschen im Raum, was mit ihm passiert, Auslieferung, wenn ja, wohin, wie viele Jahre, wer ist zuständig? Also da wird gerade auch rumgesponnen, so dass so der nächste Bösewicht, die nächste Netflix-Serie. Ja. Aber ansonsten ist es eigentlich, also wenn man das jetzt vergleicht, ne, mit den letzten Jahren eigentlich relativ ruhig.
Okay. Wir wollen es nicht beschreien.
Ja.
Nee, aber das gibt uns Gelegenheit, uns auf die, sag mal, ernsthaften Bewegungen am Markt zu konzentrieren, glaube ich. Ne? Und dann nehmen wir das vielleicht mal, ihr habt das, glaube ich, so schön Talk of Town genannt. Ne? Wir werden jetzt ein bisschen theoretisch, glaube ich, aber aus gegebenem Anlass.
Genau, also das Talk of Town ist auf jeden Fall das anstehende Bitcoin-Halving. Ne? Das passiert ja im Prinzip alle Jahre mal wieder und ist jetzt für den 20. April ungefähr notiert. Also das Ereignis, das ist quasi auch im Bitcoin-Code fest verankert. Da kann man gar nichts dagegen tun. Das tritt einfach automatisch alle 210.000 Blöcke ein, wurde von Satoshi so quasi im Quellcode definiert und hat einfach das Ziel, die Inflation von Bitcoin zu begrenzen. Also indem das Angebot an neuen Bitcoins, die in Umlauf gebracht werden, quasi dadurch automatisch reduziert wird. Und es wird natürlich erwartet, dass dieses Ereignis, also das Halving, wie auch die vorherigen Halvings, einen gewissen Impact auf den Bitcoin-Preis haben. Und vielleicht jetzt, aber das ist ja schon mehrere Mal passiert in der Vergangenheit und historisch gesehen führte jedes Halving zu einer gewissen Preissteigerung im Laufe des folgenden Jahres, also nicht unbedingt direkt danach, also eher davor. Es gibt ja auch sowas, dieses by the rumors, sell the news. Also jetzt vor dem Halving, wie gesagt, der 20. April ungefähr, so der Tag, der anvisiert wird. Man merkt auch aktuell schon eine große Volatilität. Es geht hoch auf 71, geht wieder zurück auf paar 60. Da finden jetzt viele Trader finden das sehr spannend. Und dann am Tag X passiert wahrscheinlich gar nicht so viel. Aber so die Historie hat gezeigt, dass es immer so langfristig immer zu einer Preissteigerung geführt hat. Und ich glaube, wir sind jetzt auch noch in einem besonderen Zyklus, weil wir ja zum ersten Mal eigentlich auch die Institutionellen drin haben. Ne? Die ganzen BlackRocks der Welt und die haben natürlich auch so einen gewissen Impact auf den Demand. Gleichzeitig werden dann ab dem 21. April eben nur noch 400 Bitcoins pro Tag geschürft statt 900. Also hast hier auch eine gewisse Verknappung und gleichzeitig, wie war das so, dass BlackRock jeden Tag Bitcoins in Höhe von 500 Millionen einkauft.
Genau.
Und also das ist jetzt natürlich alles immer ein bisschen Glaskugel. Also wir werden weniger Bitcoins pro Tag schürfen, die Nachfrage steigt und also spannend. Ein sehr wichtiges Ereignis, Weckerstellen für den 20. April.
Ja, das letzte Mal war es gewesen im Mai 2020, als wir so gerade irgendwie so voll im Lockdown-Modus waren. Mhm. Da war das auch so ein Ereignis. Da war das aber noch nicht so in der Presse. Ne? Ich meine, wir hatten es ja schon mal verlinkt, glaube ich, dass irgendwie in der Wirtschaftswoche sogar so ein Countdown war die ganzen letzten Wochen. Und
aktuell, ne? Dieses Jahr.
Dieses Jahr, genau, diesmal sozusagen, genau. Ne? Und vielleicht, weil du gerade sagtest, der Preis geht danach so ein bisschen hoch. Ich habe jetzt gerade mal nebenbei kurz geguckt. Also beim letzten Halving stand der Bitcoin bei $8,600. Heute steht er bei quasi $70,000. Also war eine ordentliche Adaption einfach die letzten 4 Jahre. Ne? Und da ist viel passiert. Also will man sich gar nicht hinauslehnen aus den Fenstern sahen. Das wird zum nächsten Halving, also 2028, wenn wir dann hier immer noch sitzen und darüber diskutieren.
Ach Gott, ja. Die tausendste Sendung.
Aber wie immer, ne? No Financial Advice an dieser Stelle. Ja. Ne? Das können wir jetzt durchhören. Ne? Das war eine klare Anlageempfehlung. Ist es nicht, ja.
Nee, genau. Ich wollte mir gerade sagen, da wissen wir nicht, wo steht, ne? Ob es wieder bei 8.000 steht oder ob es in die andere Richtung gegangen ist. Ne? Also ich glaube, die Adaption der Technologie sieht man immer mehr. Das ist halt schon beeindruckend. Aber was es jetzt für den Preis sagt, deshalb ist das ein bisschen Glaskugel, ne?
Ja, trotzdem, total. Als ich die Themen für heute gesehen habe, habe ich mich irgendwie gefreut für euch, die ja wirklich schon lange an Bitcoin, also gerade bei dir, Kay, weiß es ja, wie lange du da schon irgendwie dran bist, ne? Ist schon so eine besondere Phase jetzt gerade, wo man das Gefühl hat, man kann sich zufrieden zurücklehnen, ne? Und sagen, ich hab's doch gewusst, ja?
Ja. Also auf jeden Fall lebt es sich gerade ein bisschen einfacher so in dem Umfeld, ne? Dass man so von dem, die ist total Gaga zu, die ist nur noch so ein bisschen Gaga. Also das Gaga-Level ist gerade eher nicht so hoch. Das All-Time-High war eher so 2011. Das stimmt schon, ne? Aber man hat auch über die Jahre Demut gelernt, finde ich, weil es gibt, also generell gibt es ja so diese Rainbow Chart auch bei Bitcoin, dass eigentlich, es gab immer wieder Rücksetzer, viel Volatilität, aber die Kurve geht eigentlich konstant nach oben, ne? Also konstant nach oben mit Rücksetzern. Und ich denke, es wird auch sicherlich in diesem Zyklus wird es Rücksetzer geben. Investoren werden ihre Returns mitnehmen. Und ich hoffe einfach, dass Retail nicht wie in den vorherigen Zyklen immer den Fehlerleiter macht, dann einkauft, wenn man das All-Time-High hat. Also so, huch, jetzt ist er ganz oben. Du kaufst ja auch nicht die Butter ein, wenn sie am teuersten ist, ne? Sondern eher, wenn sie am günstigsten ist. Und das, mal gucken, wie sich das dann so entwickelt. Wobei, ich freue mich aber auch einfach.
Butter ist ja
ein verderbliches
Gut, ne? Also Bitcoin ja hoffentlich nicht.
Das Interessante ist natürlich, dass so die Großen halt schon dabei sind. Aber es gab so ein paar interessante Zahlen, dass eben trotzdem ein Großteil des Geldes, was gerade in Bitcoin fließt, immer noch Retail ist. Das ist halt immer noch nicht sozusagen das große Geld von den ganz großen Vermögensverwaltern. Ne? Also BlackRock sammelt ja auch Geld im Retail ein. Also man nimmt an, dass halt immer noch größere Gelder dort irgendwie in den nächsten Monaten und Jahren halt in den Bereich reinfließen. Ne? Also und wir hatten ja auch hier mit der anderen News, dass Hongkong jetzt auch so ein ETF rausbringen will auf Bitcoin oder Banken in Hongkong, um genau zu sein. Die Asiaten sind ja bei so einem Thema auch total verrückt in der Ansicht. Ich glaube, das wird erstmal noch ein interessanter Markt bleiben. Ich hoffe auch, dass aber eben auch die technologische Adoption einfach zunimmt, ja.
Und sag mal, das, was in China passiert, das ist auch so, das könnte richtig, das kann man überhaupt noch nicht so richtig einschätzen, weil wir haben ja auch oft darüber gesprochen, dass China mal wieder Bitcoin Mining verboten hat, ne? Also wir hatten ja auch Phasen, wo das überhaupt kein Thema mehr war. Jetzt werden in Hongkong eventuell, also Reuters hat darüber berichtet, dass vielleicht nächste Woche eine erste Serie von Spot Bitcoin ETFs genehmigt werden. Mit 4 Asset Managers aus China, die das angemeldet haben und darunter, ich weiß nicht, wer, ob man die kennt, Harvest Fund und Thousand Fund, die verwalten beide ungefähr 200 Milliarden US-Dollar, aber auch nicht, das ist ja nicht in der Range von einer BlackRock, die insgesamt 9,5 Billionen Dollar verwaltet, also sind kleinere Positionen, aber dennoch wird, glaube ich, was man so hört, wird das ganze Thema in Hongkong extrem gefeiert und zelebriert. Von Retail bis auch hin zu Vermögensverwaltern. Also da ist ja dann immer so entweder ganz oder gar nicht, hat man das Gefühl. Ja. Und aus den USA rund um BlackRock hört man ja auch Spannendes, dass das jetzt entsprechend auch noch mehr Unterstützung gefunden hat, dahingehend, dass halt eben auch große US-Banken wie Goldman, Citadel, UBS und Citigroup quasi auch als autorisierte Teilnehmer gewonnen wurden. Also das Thema wird schon breiter aufgestellt. Und was du sagtest, Daniel, ich glaube halt auch, dass so die großen Pension Funds und Family Offices, die das tatsächlich immer noch intern wahrscheinlich durch ihre eigenen Due Diligence Prozesse jagen müssen. Genau. Glaskugel eher im Sommer.
Und ich glaube, die kommen auch alle noch, ne? Also gibt es halt immer noch genug Leute, die sagen, ja. Also ich glaube, dass man muss halt, glaube ich, also wenn ich mit Leuten dazu rede, kriege ich dann auch immer mit, dass sie halt sagen, ja, wir müssen auch nicht ganz vorn dabei sein. Wir waren auch nicht 1999 bei Internet Investments dabei. Wir sind 2015 eingestiegen, das war auch gut, ne? Und ich glaube, wenn unser eins, die dann immer schon glauben, Gott, wenn man jetzt nicht dabei ist, dann, also ist es ja schon absolut Mainstream. So, es ist ja bis heute nicht, ne? Also es gibt genug Leute auch bei mir in der Umgebung, die immer noch sagen, ja, weiß nicht.
Und dann kriegt kann man immer, gar nicht das, kaufen. Ich wüsste
ja,
gar nicht
genau.
Wo.
Und genau, ne? Und oder ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit jemandem, oder was heißt Diskussion, hat mich gefragt, wie ist denn das, wie vererbe ich den denn? Das ist, ja, das ist wohl interessant, was für Fragen die Leute sich stellen, ja, bei dem Thema.
Aber ist eine gute Frage eigentlich, ne?
Ja, auf jeden Fall, ne? Also da gibt es auch nur eine gute Antwort. Pass auf deinen Private Key auf. Also, wenn du sagst, den habe ich im Kopf oder die letzten drei Ziffern habe ich im Kopf, dann ist das ein Problem. Weil im Gegensatz zur Bank oder Immobilie, Auto, Goldbestände und sonstige Erbschaften hast du ein Problem, wenn der Key weg ist. Du kannst mit deiner Public-Adresse sehen, dass dort drauf was liegt. Und kannst dich auch irgendwie bedanken bei dem Erblasser, aber du kriegst es halt nicht runter, ne?
Aber ich glaube, da ist schon insgesamt viel Aufklärungsbedarf noch da, ne? Also solche Fragen, ich glaube, dass Bitcoin und so weiter sind Themen, die sind noch immer schwer zu greifen, ne? Ich erinnere mich, der Philipp Westermeier hat mal in einem Podcast erzählt, wie sie mit OMR irgendwie eine ganze Handvoll Bitcoins gekauft hatten, als sie wirklich noch so ganz am Anfang waren, ne? So just for fun. Und dann hat ihn irgendwann, als es so angefangen hat zu steigen, also wirklich jetzt Early Days, hat der Steuerberater gesagt, hey, verkauf die mal wieder, wir wissen nicht, wie wir die verbuchen sollen. Ne? Ja, und das sind dann, glaube ich, alles so legitime Fragen. Und ich glaube, die muss man proaktiv den Leuten irgendwie auch mitgeben. Ne?
Genau. Ja. Und in der Hinsicht, ich glaube, da wird dies Jahr aber auch viel passieren. Also weil ich glaube, was wir gerade hatten, ne, die großen Banken kommen dort rein gerade, da entsteht jetzt gerade mit diesen Halving auch nochmal so ein bisschen Medienecho.
Meinst du wirklich, ich glaube, das ist eine Sache, die ist wirklich fast für, sag mal, ein Inner Circle, ne? Ich will jetzt nicht sagen für die Nerds, aber
für,
ey. Ey. Nee, das ist, glaube ich, das ist so nach draußen hin irgendwie, glaube ich, das ist zu technisch, oder?
Ich glaube, in der Finanzbranche, also in der bei Investoren oder bei einer Zielgruppe, die generell auch gerne investiert in Aktien, in ETFs, bei IPOs mitmacht. Ich glaube, da ist das Thema schon mehr, ich sag mal jetzt in der Mitte der Investorengesellschaft angekommen, aber der vielleicht geneigte private Mensch. Und wir sind nicht wie 2017. Also es gibt jetzt nicht so einen Krypto-Boom, dass alle darüber sprechen bei einem Bierchen im Biergarten. Das haben wir aktuell interessanterweise nicht. Also es ist interessant, Daniel, du sagst, es ist eigentlich noch Retail-getrieben, aber irgendwie auch nicht. Also es ist nicht so ein krasses Thema, über das gerade jeder spricht. Ich kriege auch nicht so viele Anfragen über WhatsApp, so soll ich jetzt investieren? Das war schon mal.
Ich glaube, anders. Das ist halt gerade kein Hype, ne? Also der Retail geht rein und kauft sukzessive, weil sie dann sagen, ah, na komm, ey, jetzt hole ich dann doch mal so ein. Und die großen Banken sind da mit ihren ETFs, aber jetzt auch noch nicht, wie du gerade gesagt hast, die Pension Funds und so haben noch nicht investiert. Ne? Das ist, also das ist glaube ich auch mal ganz gut. Man muss ja nicht immer nur zwischen irgendwie Himmel hoch jauchzend und zu Tobe Tüt irgendwie wechseln. Also das kann ja auch mal so ein bisschen ganze Lieder einfach wachsen.
Moderat sein.
Genau. Ne?
Genau.
Also wir haben ja auch noch, vielleicht gehen wir dann auch mal weiter, wir haben ja auch noch so ein paar einfach Themen, was auch gerade passiert, irgendwie mit Technologie. Ne? Also es ist schon, ja, das ist schon ganz spannend. Ne?
Vielleicht bevor wir weitergehen, ich wollte mal ganz kurz einmal, nur weil ihr gerade Satoshi angesprochen habt, wollte ich noch mal einmal ganz kurz rein. Wir hatten ja ganz am Anfang über Sam Bankman-Fried gesprochen und ich wollte nur mal fragen, ist das am Ende jemand, der sich auch nicht zeigt oder nicht outet, weil er Angst hat, dass er irgendwie auch mit einem halben Fuß im Gefängnis steht, oder ist das einfach nur, weiß nicht, Story?
Da gehen ja die Gerüchte auseinander, ne? Die erste Frage ist, ist es halt durch eine Person oder ist es eine Gruppe?
Ah ja, okay.
Also war es vielleicht einfach eine Gruppe an, also dann kann man ruhig mal sagen Nerds, die das irgendwie gemacht haben? Oder war es wirklich eine Person? Und noch eine zweite Sache oder noch einen zweiten Kommentar. Man weiß ja nicht, ob er selber vielleicht noch größere Bestände hat. Ne? Also wenn du damit anfängst und dir irgendwo die ersten 100.000 zur Seite gelegt hast, weil du damit halt rumspielst, da ist halt die Frage, ob du das überhaupt auch niemand sagen möchtest, dass du so eine Bestände hast. Ne?
Also ich dachte, das hätte man schon mal gesehen, dass es irgendwie ein Wallet gibt.
Also die Bestände hat er.
Ja, genau.
Also die Adresse von Satoshi ist bekannt, aber da gibt's halt eben seit vielen Jahren eben keine Bewegungen mehr. Und das hörte schon sehr seltsam abrupt auf. Auch sein E-Mail-Verkehr wurde ihm mal offengelegt, veröffentlicht und übersetzt. Und also der gab schon eine Gruppe, die mit ihm philosophiert hat über auch, wie soll man das Ding nennen, bis hin zu, ich glaube, es wurden schon zum ersten Mal vielleicht das Wort auch so Smart Contracts verwendet. Also ganz interessante E-Mail-Dialoge vor 2-3 Monaten kursierten die über Twitter. Ach ja, spannend. Aber es ist wirklich, man ist geneigt zu sagen, dass er nicht, also die Schlüsselfigur, dass er nicht mehr unter uns weilt. So. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich ganz viele tausende Nachrichten und so. Nee, ich lebe noch. Aber es ist.
Er ist ja ein treuer Hörer des Podcasts, habe ich gehört. Ja. Ach so, spannend. Also, soweit habe ich gar nicht gedacht. Ja, weder eine Gruppe noch, dass er vielleicht gar nicht mehr lebt. Ja, ich wollte eigentlich nur so diese Brücke bauen, ob der vielleicht auch möglicherweise, aber wahrscheinlich ist er ja tatsächlich so, dass er vielleicht zu reich ist. Ne, und man möchte sich deswegen vielleicht gar nicht outen. Ne, und nicht, weil er.
Das war das, was ich meinte. Ne, ja. Also ab einem gewissen Zoom möchtest du eigentlich nicht, dass es irgendjemand weiß. Ne, also da kommt dann irgendwie mal die Cosa Nostra, die italienische Mafia, ja, kommt einfach alle vorbeigefahren und bei dir mal. Ja. Also.
Aber man hat ja seit 2011 schon nichts mehr von ihm gehört. Also da war ja Bitcoin eigentlich jetzt so in Richtung Reichtum.
Ey, du meinst, er ist tot.
Ja, ich glaube schon.
Das ist ja krass. Okay.
Das ist irgendwie traurig, gell?
Ja, das wäre traurig. Dann lass uns mit was Schönem weitermachen jetzt. Also das
was Schönes, ja, die SSD hat Uniswap verklagt.
Genau.
Da ist die Stimmung doch wieder richtig direkt oben.
Okay, toll. Ja,
ja, toll.
Dann erzähl mal.
Genau, also schöne Geschichte am Rand. Die SEC hat sich ja erstmal so die ganzen zentral aufgestellten Player zur Brust genommen, ne, wie Coinbase oder Kraken. Und jetzt ist Uniswap dran. Das ist so die erste große dezentrale Exchange. Und hier geht es im Prinzip so darum, dass also die Anklage steht im Raum, dass sie ohne Registrierung als Wertpapiermakler und Börse tätig sind. Und hier ein Hauptgrund für die mögliche Klage der SEC scheint das Proposal seitens Uniswap zu sein, dass quasi den User, der über den hauseigenen Unitoken verfügt und der seine Unitokens staked oder delegieren kann, dass diese User an den Einnahmen durch Transaktionsgebühren zukünftig beteiligt werden sollten. Die SEC, also ist der Auffassung, dass einfach, das ist ja wie eine Aktiendividende, dass diese theoretische Zahlung an die User wie eine Dividende bewertet werden kann und dass damit der Uniswap-Token theoretisch als unregistriertes Wertpapier angesehen werden kann. Also das kann man schon auch irgendwie, also ich kann das auch nachvollziehen. Es hat eine gewisse intrinsische Logik. Und jetzt die Uniswap dagegen argumentiert, ja, aber ihr seid eigentlich schuld, weil ihr habt noch nie bis dato wirklich eine klare Registrierungsrichtlinie für tokenbasierte Unternehmen bereitgestellt. Also ihr verklagt irgendwie jeden, der nicht bei 3 auf dem Baum ist, aber es gibt einfach auch kein klares Regulierungsframework. So oder so, also der Unitoken ist jetzt erstmal 15% gefallen, weil einfach Unsicherheit im Markt ist und ich denke, der Ausgang dieses Falles könnte natürlich auch weitreichende Folgen für den ganzen DeFi-Sektor haben. Also so nicht ganz so doll, finde ich. Da muss man das Proposal einfach, müssen alle, also das ist ja auch so schöne, dieses Proposal, man kann ja, hat ja eine Community und alle Uni-Token-Holder werden immer aufgefordert, auch bei Proposals mitzumachen, mitzuentscheiden, wie sich so ein Protokoll oder so ein Unterfangen weiterentwickelt. Und ein Szenario könnte ja auch einfach sein, dass man halt eben dagegen votet, dass die User nicht incentiviert werden und bei den Einnahmen beteiligt werden, damit es eben nicht jetzt hier so ein großer Fall der SEC wird. Aber also das ist jetzt auch erst ein paar Tage alt, dieses Thema. Das wird uns sicherlich noch ein paar Wochen beschäftigen, denke ich.
Ja, das ist ja die Diskussion auch, die wir schon damals mal hatten mit auch Binance, ne? Also wen verklagen sie denn? Also sozusagen die Labs von
Uniswap Labs dahinter.
Genau. Was ist denn, wenn die jetzt sagen, na, sie lösen sich auf, das sind eine dezentrale Organisation, ne? Also ich bin gespannt, ob das wirklich so sinnvoll ist, ja. Also weil gerade bei diesen dezentralen Firmen oder Organisationen besser gesagt, die können ja sehr schnell irgendwie einfach quasi sich in Luft auflösen oder in andere Länder gehen, ne? Also Aber es war ja irgendwie zu erwarten, dass die SEC langsam alle durchgeht, ne? Wie du schon gesagt hast, erst Coinbase, dann Kraken, Binance haben sie aus dem Land gebissen, so, und, also, ja, gucken wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ach komm, jetzt kriegen wir mal was Schönes zu Ripple. Nee, also Ripple oder sozusagen dieses Stablecoin-Business. Also ich habe vor kurzem so ein paar schöne Zahlen gelesen über den Stablecoin von Tether. Ne? Das ist Stablecoin zur Erinnerung sind ja sozusagen so, ich nenne es mal Verrechnungseinheiten. Ne? Also wenn du halt irgendwelche Kryptowährungen oder Tokens kaufst, kaufst du das meistens mit irgendwie so diesen bunten Stablecoins, die halt relativ stabil meistens irgendeinen sogenannten Gepäck, also man nennt man das sozusagen wie gepaart eine Währung sind und die meisten sind erstmal auf US-Dollar, deshalb also USDC oder USDT. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass Tether mich announced hat, dass sie letztes Jahr irgendwie, ich glaube, die sind 80 Mann oder 100 Mann und die haben letztes Jahr, glaube ich, einen Profit gemacht von 2,8 Milliarden. Ja, das ist ja mal eine Pro-Kopf-Produktivität, die sucht ja seinesgleichens, ja. Und weil das Businessmodell ist natürlich, so wie am Anfang alle über die Businessmodelle gelächelt haben und Stablecoins, sind die natürlich in solchen Hochzinszeiten oder nennen wir es mal moderaten Zinszeiten ultra spannend. Ne? Also wenn du von niemandem Geld bekommst, also US-Dollar, und du kannst anlegen beim amerikanischen Staat oder bei irgendwelchen anderen relativ sicheren Anlageformen, und du verdienst damit dann irgendwie 3-4% und dem du das sozusagen den USDC-Token gibst, hat er kriegt ja keine Zinsen darauf, verdienst du einfach sozusagen richtig viel Geld damit, ne? Und das ist natürlich schon ganz spannend. Und an dem Geld wollen natürlich jetzt oder an dem Markt wollen jetzt auch noch andere irgendwie beteiligt werden. Also Ripple, auch ein relativ altes und bekannter Token und Projekt, will jetzt sozusagen in dieses Geschäft mit den Stablecoins sozusagen einsteigen in Amerika. Und bisher wieder teilen sich irgendwie vor allem Tether und irgendwie Circle den Markt. Ne? Also sind 150 Milliarden Markt in Summe und die beiden zusammen machen über 130 Milliarden. Also ist das schon ein ordentliches, nennen wir es so schön, Duopol. Und wenn jetzt sich noch jemand dazwischen drängelt, macht es natürlich vielleicht sogar Sinn.
Mhm. Ja, die ist natürlich klar, dass das Ripple jetzt sagt, okay, und gerade auch die Geschäftsführung, die sagen, wir haben ja eigentlich schon, wir sind jetzt immer in Web3, wir sind eigentlich schon ein gut aufgestelltes Unternehmen von Anfang an dabei, auch gute Connections immer gehabt mit der Finanzwelt. Wir möchten auch was vom Kuchen abbekommen. Und wenn man sich das vielleicht das Wachstum auch vorstellt, jetzt sind wir bei 150 Milliarden. Das könnte sich in den nächsten 4 bis 5 Jahren auch nochmal verzwanzigfachen. Da wollen wir dabei sein. Und deswegen geben wir jetzt auch, oder zumindest planen sie die Einführung eines USD-gestützten Stablecoins, die Herausgabe an, um hier auch die ganze Funktionalität ihres XRP-Ecosystems zu verbessern. Und da ist eine Randnotiz, die aber sehr, sehr spannend ist, auch wieder im Rahmen der SEC, weil es gab ja in der ganzen Debatte mit der SEC bis dato eigentlich nur 2 Kryptoassets, bei denen es regulatorische Klarheit herrscht, dass diese 2 Assets keine Wertpapiere sind. Also einmal Bitcoin, ne, wissen wir ja auch durch Gensler, hat es ja approved, auf den Spot Bitcoin ETF und XRP. Also das war ja auch eine lange Klage zwischen Ripple und der SEC und letzten Endes hat Ripple diese Klage gewonnen. XRP ist kein Wertpapier und insofern erhoffen sie sich eigentlich dadurch auch so ein gewissen, ja, positives Backing durch die SEC und auch, sie möchten sich hier so ein bisschen von den anderen abgrenzen, weil sie jetzt schon auch schon regulatorische Klarheit haben.
Sie machen sich auch aus einer Not eine Tugend. Weil sie verklagt wurden, die Klage gewonnen haben, drehen sie es jetzt um.
Aus der Klage wird ein Benefit, genau, USP. Ja.
Und trotzdem hat mich immer gewundert, also weil Ripple haben wir hier schon oft besprochen, ne? Und jetzt haben sie diese Klagen da gewonnen und so, dass die nicht mehr abgehoben sind. Also der Kurs, habe ich gesehen, hat sich irgendwie in den letzten, weiß nicht, 3 Jahren oder so nur verdoppelt in Summe. Ne?
Ja, weil sagen wir so, die haben die eine Klage gewonnen, aber das ist immer noch nicht durch, das ganze Thema bei Ripple, ne? Also das ist jetzt, ich glaube, da hängen immer noch so ein paar Sachen in der Luft. Und Aber den Move finde ich halt ganz spannend, wie Kiel es ja gerade erklärt hat. Durch diese regulatorische Klarheit kann man natürlich dort mit einer gewissen Sicherheit bei den Banken auftreten und bei anderen, die halt in das Thema digitales Geld oder Anlage einsteigen wollen. Und da kann man natürlich auch dann, wie wir es ja vorhin schon kurz gesagt haben, Geld verdienen, weil das Businessmodell ist eigentlich so simpel, so bestechend, ja.
Also Jan, denk mal darüber nach. Okay. Startup Insider, Backed Stablecoin.
Ja, mal gucken. Ja,
ja, ja, genau. Wir haben noch
einen Stablecoin. Ja, wir bräuchten mal einen europäischen, ne?
Ja, ihr habt noch einen Stablecoin, ja. den kannte ich gar nicht. Ja,
ja
liegt vielleicht aber an mir, ne?
Ja. Der ist in aller Munde. Genau, das ist der neue Stablecoin von Isina. Das ist auch wieder ein innovatives Projekt, das darauf abzielt, einen Stablecoin zu launchen, der unabhängig von den traditionellen Banken funktioniert. Also der ist nicht USD-backed, sondern der ist Ethereum-backed. Und das Spannende dabei ist, dass der mit einer Derivate-Logik agiert. Also um den Wert dieses USDE, Stablecoin, stabil zu halten, macht Isina immer eine Short-Position. Es gibt immer eine Gegenposition, eine Short-Position auf ISA, um quasi die Volatilität auszubalancieren. Also zum Beispiel, stell dir vor, du hast Ethereum, das du dann in diesen USDE umwandelst, dann sichert Isina immer den Wert ab, indem es parallel eine Gegenposition einnimmt, eine Short-Position einnimmt. Das ist sehr spannend. Also es erinnert ein bisschen an Terra Luna. Also es ist auch so ein bisschen ist es ein algorithmischer Ansatz, ist ein Derivate-Ansatz. Es wird auch in der Community heiß diskutiert, aber aktuell ist das Projekt erstmal ganz, also heiß diskutiert auch, es hat extrem gepumpt. Also das liegt jetzt bei Isina, hat jetzt eine Marktkapitalisierung von 2,3 Milliarden. Gut, im Vergleich zu Tether und USDT natürlich noch eher in den unteren Rängen, aber auch in kürzester Zeit ist das passiert. Und jetzt werden da auch ganz viele spannende neue Produkte drumherum gebaut, also Staking und Investieren, Airdrops und so weiter und so fort. Isina, also auf jeden Fall auch für unsere Zuhörer, dass ihr das mal gehört habt. Jetzt hat sich das ein bisschen heiß gelaufen, in den letzten Tagen auch vom Kurs. Also da kann man auch eher wahrscheinlich erwarten, dass es einen Rücksetzer gibt, aber durchaus spannend.
Ja. Also diese synthetischen Stablecoins, ich finde das ja auch ganz spannend. Das hatten wir ja damals bei Terra Luna schon mal diskutiert, wo die ein, zwei alle geschrien haben, ja, man braucht ein Backing von irgendwie 1:1. Wo ich hätte mal sage, also alle Währungen der Welt da draußen funktionieren ohne Backing. Ne? Also es gibt kein Land der da draußen mehr von den irgendwie 196 UNO-Ländern, die eine echt gedeckte Währung haben. Ja? Also mit was auch immer gedeckt. Also
der US-Dollar ist weg.
Und man muss natürlich sagen, also warum soll das eben in der Kryptowelt anders sein? Deshalb ist dieses Synthetische schon echt spannend. Man darf natürlich, also ich werde es mir auf jeden Fall auch nochmal in Ruhe angucken. Es darf natürlich sozusagen nicht über Terra Luna die Möglichkeit geben, sozusagen diesen Pack, also diese Balance aufzubrechen, ne? So wie damals der Soros mit dem britischen Pfund, ne? Also wenn du halt so lange gegenwettet, dass ohne jemand nicht nachkaufen kann, um das zu stabilisieren. Das wäre echt mal interessant, wie sie das gelöst haben, diese Thematik. Ne? Und das war ja der Grund, warum damals dieser Terra Luna Stablecoin, der synthetisch war, also synthetisch heißt, der war nicht gedeckt, sondern der war sozusagen algorithmisch, hat der sich immer irgendwie eingeschwungen. Super spannendes Projekt, aber da haben halt eben, da gab es ja bis heute keine Klarheit, ein paar große Jungs irgendwie mit scheinbar über 3 Milliarden, muss ich so sagen, Spielgeld, haben wir dieses Projekt dann sozusagen kaputt gecrashed und damit irgendwie scheinbar irgendwie so 8 bis 10 Milliarden verdient. Und da ist jetzt die Frage, ob sowas hier auch passieren kann oder ob das so clever gemacht ist, dass es nicht passiert. Also spannend.
Ja, vielleicht machen wir da nochmal so eine Sonderfolge zu, weil das ist wirklich ein spannendes Thema. Auch hier hast du ja wie bei Terra Luna, also hast halt hier eben auch es gibt einen eigenen nativen Coin, das ist der ENA-Coin oder ENA-Token, parallel zu diesem USDE Token. Also da ist auch wieder so ein Pendel. Zwei Tokens, die sich ähnlich wie bei Terra Luna so ein bisschen gegenseitig bewegen.
Ja. Das brauchst du ja, sonst kannst du, also den zweiten brauchst du ja, um sozusagen diese Schwankung abzufangen, ne? Also das ist ja so ein bisschen, das ist im Summe Gleiches. Das ist ja so ein bisschen diese Idee von diesem Pack. Aber da kann man überlegen, ob wir wirklich mal eine Extrasendung rausmachen. Da ist dann die Frage, wie viele Leute hören begeistert zu?
Ja, und apropos Sondersendung. Daniel, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, sag mal, ist das eigentlich eine gute Idee, heutzutage noch einen Kryptofonds auf den Weg zu bringen?
Ja, du, das ist eine Spitzenidee.
Das ist eine Spitzenidee.
Also wir wollen das noch nicht ganz vorgreifen, aber eben wir werden da auch bald etwas announcen mit Perugia, dass wir da auch was machen in dem Bereich.
Ich glaube, Perugia musst du mal kurz noch zumindest mal
erklären. Da kann man
erklären,
sagen, genau, es ist sozusagen ein Fund, der in sogenannte liquide Tokens, also handelbare Tokens investiert. Aber ich kann ihm Gelegenheit gerne mal vorstellen.
Ja, nur weil der Name hier noch nicht gefallen ist. Ne? Momentan, wir begrüßen dich mal als B10, deswegen.
Achso, gut, ja. Genau. Dann werden wir das bei Linie halt mal komplett revealen. Genau. Und es ist auf jeden Fall noch ein super spannender Markt. Also, was ich halt daran so spannend finde, und also wir kommen jetzt auch gleich noch zu zwei Announcements, wo nämlich jetzt größere Kryptofonds sozusagen auf den Weg gebracht werden, ist halt, dass du im Gegensatz zu Venture deutlich kürzere Laufzeiten hast. Ja, also bei Venture sind wir ja langsam in den Bereichen, wo du halt schon von irgendwie 10 Jahren ausgehen kannst, ja. Erste Funds in Amerika sagen auch gerne sowas wie 14 Jahre, 15 Jahre plus 5 Jahre Verlängerungsoption. Ja, da muss ich sagen, bin ich Opa bis dahin, ne? Also, also mit Sicherheit bin ich bis dahin Opa sozusagen, ne? Und da musst du halt sagen, das ist nett, das ist schön, aber diese Innovationszyklen gehen halt, also die sind immer noch hoch, keine Frage, aber diese Investitionszyklen, besser gesagt, die dauern immer länger. Ne? Also wenn du früher so eine Funds hattest wie mit Bessemer, die irgendwie nach 6-7 Jahren alle komplett verkauft hatten und denen irgendwie bombastische Gewinne ausgeschüttet haben, bist du jetzt, wie gesagt, bei 13, 14, 15 Jahren. Und jetzt, um den Bogen zurück zu Krypto nochmal zu machen, das hast du halt dort nicht, weil du natürlich aufgrund dieser Ausgabe von Tokens, die diese Projekte ja machen, weil die halt diese Projekte über diese Tokens am Laufen halten, bist du ja deutlich schneller auch wieder in der Möglichkeit, auch deine Anteile zu verkaufen oder deine Tokens zu verkaufen und damit halt Liquidität auch für so einen Fonds zu generieren. Und deshalb eben, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, es ist ein riesengroß wachsender Markt. Ähnlich spannend wie, sagen wir, so AI, ja, wo du auch jetzt wieder so bombastische Wachstumszahlen hast. Und wir können ja mal reingehen. Also es gibt jetzt gerade hier im Paradigm, hat irgendwie gesagt, sie machen 850 Millionen US-Dollar Fund.
Das ist eine Kampfansage.
Ja. Mhm. Also in der aktuellen Zeit auch, ne? Ich glaube, die hatten schon mal einen richtig großen, also oder noch größeren. Aber nach dem, das wir verraten, womit wir auch die Sendung gestartet haben, nach den ganzen Hiccups des letzten Jahres, sei es Terra Luna, was wir gerade hatten, FTX, was wir letztes Jahr hatten, und auch also die regulatorische Unsicherheit, haben sich ja viele Funds und Geldgeber, LPs, Pensionsfonds zurückgezogen. Und die sind jetzt alle so wieder ein bisschen wach geworden mit dem Rauskommen von diesen Bitcoin-ETF. Und deshalb ist, glaube ich, gerade eine gute Zeit. Eigentlich müsste man schon am Start sein, aber das werden die, werden sich alle gedacht haben. Aber das Fundraising ist trotzdem schwer. Und deshalb kommen jetzt gerade ein paar große raus. Und Kido hat es ja auch gesagt, da sind ein paar echt spannende Leute dabei, ne?
Also genau, Paradigm ist ja auch dahingehend spannend, dass Fred Ersam, das ist ein ehemaliger Mitbegründer von Coinbase, der hatte Paradigm gegründet 2018, so also in der, sagen wir so, in dieser ICO-Phase, ne? Und Matt Young, das war ein ehemaliger Partner bei Sequoia Capital, und Paradigm ist schon ein sehr etablierter, einer der Tier One Crypto VCs gewesen. Also die hatten, wie du es auch gesagt hast, durch FTX, die waren auch Investor von FTX, also auch natürlich Coinbase und Maker und ganz, also über 100 Investments getätigt in Web3, aber FTX hat den ein bisschen letztes Jahr die Schuhe ausgezogen, da musste dann Fred Ersam, also der ist jetzt nicht mehr Partner, sondern glaube ich irgendwie nur noch Advisor, und vorübergehend wurde auch mal das Wording Web3 komplett von der Website runtergenommen, wollten sich nur noch auf AI-Themen konzentrieren, hat aber zu einem großen Unmut in der Community geführt. Also die Website sieht jetzt auch wieder aus wie früher. Aber dass sie jetzt sagen, quasi ein paar Monate später, wir wollen jetzt wieder einen ganz großen Fuß reinbewegen mit 850 Millionen, ist schon auch ein großes Statement. Die nächsten, die für Furore sorgen, ist Galaxy Digital. Das ist, die zielen darauf ab, einen 100 Millionen Dollar Kryptofonds einzusammeln. Galaxy Digital kennt man so ein bisschen über Mike Novogratz. Der ist ein bekannter Investor oder auch Krypto-Investor, ganz nah dran an Wall Street. Ich glaube, ehemaliger Goldman Sachs Trader, auch mit Consensus schon immer eng verbunden gewesen. Consensus war so früher so der, ich sag mal, der Accelerator für die ganzen Krypto-Projekte. Also da stammt MetaMask her und Gnosis und etc. pp. Also
so, das, die das haben, Rocket-Internet der Kryptowelt.
Ja, perfekt.
Also ein bisschen vom Erfolg her, ne?
Also vielleicht.
Ja. Mhm. Die hatten auch echt krasses Händchen, ja, das stimmt.
Mhm. Ja. Dann, also da werden wir immer mehr davon hören, dass Krypto-VCs raisen. Ich glaube auch, dass Maven 11, dass die gerade unterwegs sind. Also viele, viele sammeln ein, weil, also ich denke 2024 jetzt, wir sind ja in so einem Markt, der gerade sich so ein bisschen heiß läuft. Also Startups bekommen gerade auch viel leichter Geld, als es noch 23 der Fall war. Kann auch sein, dass sich der Markt dann 25 wieder ein bisschen abkühlt, was aber für VCs ja dann auch gar nicht so schlecht ist, wenn man dann zu etwas moderateren Konditionen investieren kann und eben parallel versuchen jetzt einige auch Geld einzusammeln. Das ist auch sehr, sehr spannend. Und ja, klar, also man hat so ein bisschen das Gefühl durch die ganzen Token-Runden, dass du viel früher an diesen IPO-Moment kommst. Klassischer VC wartet 8 bis 10 Jahre oder auch noch länger. Und bei Tokens hast du das oft, dass du vielleicht nach einem Cliff von 3 oder 6 Monaten dein Vesting schon anfängt, du erste liquide Positionen hast, die du vom Markt wegnehmen kannst und hast einfach die Möglichkeit, auch viel früher deine LPs glücklich zu machen. Sehr spannend. Mhm. Was haben wir denn noch?
Oder? Genau. Nee, also ich wollte nochmal sagen, das sehe ich auch so nicht. Ich glaube, das ist auch das, wo man, da bin ich auch mal gespannt, wie sich diese Venture Private Equity Welt versus dieser Kryptowelt entwickeln wird, weil die Zeiten werden halt immer länger. Und wenn du zum Beispiel siehst, ich habe vor kurzem mal so eine Übersicht gesehen über, wie lange es dauert bei diesen Investment Funds, die eben so im regenerativen Bereich, ja, Green Tech und wie sie alle heißen, unterwegs sind, da sind das halt nochmal 3 Jahre mehr. Ja, da brauchst du schon ganz schön viel Belief, um irgendwie als Pensionsfonds irgendwie das Geld die nächsten 15, 18 Jahre wegzugeben. Ne? Mhm. Und dann musst du ja auch sagen, ehrlich gesagt, wenn du dir die Aktienmärkte anguckst, die laufen ja auch gut. Also, und du hast ja als Pensionsfonds auch eine Aufgabe gegenüber deinen, die dir das Geld anvertraut haben, dass du das Geld halt vermehrst, ne? Also, du sollst damit jetzt auch kein Schindluder oder vielleicht sollte man jetzt nicht irgendwie in Zigaretten und Alkohol investieren. Aber eben, das heißt, sozusagen nur irgendwie tu Gutes und Green Tech willst du auch nicht machen, sondern deshalb ist so die Frage, ob diese Logik von Token, Liquidität früher, ob die irgendwie stärker in diese ganze generelle Startup, Venture Capital, Private Equity Finanzierungsecke rutschen wird, so mit diesem Reward Asset Tokenisierung. Also es ist, glaube ich, da passiert noch viel zu wenig, weil es halt aus meiner Sicht ein riesen interessanter Markt wird. Ne? Und nicht, dass du immer ewig warten musst, ehe wirklich dann mal ein Carry fließt bei solchen Investmentfonds.
Also es ist noch irgendwie, es ist noch ein bisschen esoterisch. Also es ist, glaube ich, viel, was da gerade passiert, aber es ist noch nicht so bei vielen VCs, glaube ich, so richtig angekommen, was da so, welche Welle da kommt. Auf der anderen Seite habe ich gerade gestern gelesen, dass Tokenized, ne? Das deutsche Startup von Christoph Jentsch, dem Gründer von The DAO, die haben jetzt in Paris den Award bekommen, Most Innovative Regulatory Blockchain Project, weil die tokenisieren ja quasi die GmbH-Shares, also Equity. Da hast du dann trotzdem noch Equity, aber tokenized Equity. Also der Prozess ist schneller, günstiger, transparenter, etc. pp. Das wäre mal, können wir ja an Weihnachten noch mal so ein Orakel machen, Themen für 2025.
Die hatten wir ja doch schon mal im Podcast.
Ja, ja, mehrfach sogar schon. Ne? Ich finde es auch ein super Thema weiterhin. Ich kann mir nur vorstellen, wenn das wirklich, wenn das so anfängt, den Markt zu durchdringen, dass dann irgendwann Regulatorik und Lobbyismus kommt und das Ding irgendwie vom Markt fegt. Also da wäre ich total skeptisch, dass das irgendwie funktionieren wird, weil das einfach mit dem deutschen Notarsystem und dem Verständnis, wie wir hier in Deutschland Bürokratie handhaben möchten, einfach nicht zusammengeht, glaube ich. Ja. Also ne, ich wünsche mir, dass es klappt. Ich finde es ein super Konzept, aber ich bin da wirklich ein bisschen skeptisch, ob das, ob Deutschland der richtige Markt ist, um das zu etablieren.
Der dann mal nicht so negativ.
Ach ja, ja. Also die BaFin hat aber das Produkt schon zumindest, die Produktkategorie schon auch approved.
Ja,
also,
ist das so?
Ja.
Mhm. Okay, cool. Ja, ist ja schon ein Schritt weiter, als ich dachte. Ich dachte, das wäre die erste Brandmauer, an der schon scheitert. Nee, cool. Ja. Also solche Leute brauchen wir, die halt wirklich so hingehen und sagen, hey, das ist diese bürokratischen Hürden wann immer du zum Notar rennen musst, das ist in Deutschland, das kannst du ja auch keinem Ami erklären, das ist ja immer das Gleiche. Nee. Die fangen ja alle an, den Kopf zu schütteln. Ne?
Ja.
Und da brauchst du solche Systeme eigentlich. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Naja, cool. Haben wir noch ein Thema eigentlich? Ich habe es gar nicht genau im Blick.
Ja, was tief technisch ist. Deswegen machen wir das nun mal relativ schnell. Also Eigenlayer. Eigenlayer ist auch ein Protokoll für das sogenannte Restaking auf Ethereum. Die haben jetzt sind jetzt auf ihr Mainnet live gegangen. Eigenlayer war es in der Krypto-Community auch schon lange Talk of Town. Das zielt so ein bisschen darauf ab, dass du also wir haben nochmal einen Schritt vielleicht zurück. Wir sind ja von Proof of Work im Ethereum Ecosystem auf Proof of Stake gegangen. Du stakest deine Ether, um das Netzwerk abzusichern. Und jetzt gibt's nicht seit jetzt, sondern schon seit mehreren Monaten oder auch Wochen und über einem Jahr so ein neues Thema, das Ohren runter diskutiert ist, das Restaking. Also es ist eine Methode, dass du bereits gestakte Kryptowährung erneut nutzen kannst, um zusätzliche Sicherheit und Validierung für Blockchain-Projekte anzubieten. Und das macht Eigenlayer. Also wir haben einfach ein Protokoll, eine Plattform entwickelt, die es möglich macht, dass du vielleicht du bist das neue Jan-Protokoll, du hast aber selber keine Miner, du hast keine Validatoren, du hast kein Netzwerk, um dein neues Protokoll abzusichern. Du hast vielleicht zwei Nodes, da sagt aber jeder, du bist unsicher, du bist nicht dezentral genug. Jetzt kannst du quasi über Eigenlayer auf den Fundus der schon gestakten Ether zurückgreifen, die werden dann nochmal re-gestaked. Quasi, und da kann dein neues Projekt damit abgesichert werden. Es ist wie so ein Hebel oder wie so ein Accelerator. Und Eigenlayer ist deswegen für viele in der Krypto-Community ein sehr wesentliches Element, weil es neuen Projekten die Möglichkeit gibt, schneller auch sich abzusichern. Also auf die Validatoren von Ethereum zurückgreifen zu können und die ihre Ether staken, also kann ich sein, es können auch andere sein, die bekommen dann eine zusätzliche Belohnung, wenn deine gestakten Ether nochmal re-gestaked werden. Oh Mann. Ah ja, manchmal muss ich selber lachen über so diese ganzen Wordings und es ist schon die Metaebene der Metaebene teilweise. Aber also die sichern jetzt schon Projekte im Gesamtwert von 15 Milliarden Dollar ab. Das ist also nicht klein. Und viele Projekte nutzen, also Startups nutzen jetzt auch Eigenlayer für die Absicherung.
Ich hatte gestern zum Nachtisch ein Pistazieneis mit Salz. Es war fantastisch. Warum ich das erzähle, okay, ist klar. Ich glaube, wir sollten die technischen Sachen, das ist ein bisschen wie Gemüse, das sollten wir irgendwo mittendrin verstecken. Achso, und der Nachtisch sollte immer noch so das sein, das kleine Ding sein, auf das man sich dann so richtig schön freut.
Ja. Die haben diesmal den Gossip mal vorne genommen.
Das war vielleicht auch andersrum. Ja, genau.
Ja. Nächstes Mal gibt es wieder Gossip am Ende und Keyword einfach in die Mitte eingebaut.
Genau, das Gemüse einfach irgendwo mittendrin das verstecken.
So. Und das Filet. Heimlich, genau, unterschwellig eingebaut.
Cool.
Aber also alle, trotzdem, die viel durchgehalten haben.
Ja. War trotzdem super cool, finde ich. Ne? Dann würde ich fast sagen, bis zum nächsten Mal, oder? In der Runde oder mit Janik. Ich weiß gar nicht, wer nächstes Mal dran ist, aber ich freue mich auf jeden Fall. Macht immer großen Spaß. Ne?
Genau, alles klar. Bis zum dann. Nächsten Mal.
Tschüss.
Dir hat das Thema der Folge gefallen und du willst dein Wissen vertiefen? Auf www.startupinsider.de/podcasts findest du mehr als 2500 unserer Podcast-Folgen sowie viele weitere Podcast-Kanäle aus dem Startup-Ökosystem. Filter ganz einfach nach deinem Thema oder suche nach individuellen Inhalten. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.